Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Interview-Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und wenn du über mich und meine Arbeit mehr erfahren möchtest, findest du mich unter www.sarahwalter.com oder auf Instagram unter sarah.walter.leipzig. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst und wünsche dir jetzt viel Freude bei dieser Folge. Dann freue ich mich, liebe Julia, dass du heute mein Gast bist. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ich freue mich auch. Lieben Dank, dass ich heute bei dir sein darf.
Ja, sehr gern. Dann starten wir wie immer mit der altbekannten ersten Frage. Wer bist du?
Ja, ich bin Julia. Eine Frohnatur, die im Süden Deutschlands lebt. Würde ich mich beschreiben als einen kleinen Sonnenschein, der super gern viele Menschen um sich hat, gerne aber auch im Rückzug lebt, der die Natur liebt und ja für alle Schandtaten bereit ist, mit dem man quasi Pferde stehlen kann.
Da habe ich gleich zwei Fragen, nämlich einmal, woran erkenne ich bei dir, dass du eine Frohnatur bist?
Immer ein Strahlen auf dem Gesicht. Oder ein Strahlen auf den Lippen und auch daran, dass ich ja selten schlechte Laune habe oder die auf irgendwie auf meine Mitmenschen projiziere.
War das schon immer so?
Ja, tatsächlich. Ich bin auch gerade auch im Job, aber auch im Familien- und Freundeskreis oft so, ich sag mal, der kleine gute Launebär, der wirklich, der sich auch für kein Blödsinn einfach mal zwischendurch zu schade ist und dadurch die Stimmung gerne hebt.
Du hast auch gerade gesagt, dass du nichtsdestotrotz gerne auch mal im Rückzug lebst. Wie sieht das aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
Mein liebster Ort, wenn ich das mal so sagen kann, des Rückzugs, ist meine Badewanne tatsächlich. Also alle paar Tage einfach für mich allein in die Badewanne hüpfen, am liebsten klassische Musik an, ein Glas Rotwein und einfach nur sitzen, fühlen, die Gedanken mal sortieren lassen. Das ist so meine liebste Form des Rückzugs und da einfach ganz bei mir sein.
Wenn du jetzt eine Pflanze wärst, was wärst du für eine Pflanze?
Ich habe keine Ahnung warum, aber mir kommt gerade im ersten Moment ein Kaktus in den Sinn.
Ja.
Direktes Bild von dem Kaktus, den ich zu Hause auf der Fensterbank stehen habe im Kopf. Der ist sehr groß und sehr präsent und hat super viele rote Stacheln und ganz, ganz selten super schöne Blüten. Große, ja, auch rote Blüten tatsächlich, wie auch die Stacheln. Und ich glaube, der steht so ein bisschen dafür, dass ich dass ich wenig Menschen nah an mich ranlasse, dass ich sehr gern meine Grenzen einfach sehr deutlich klar mache, sehr oft meine Grenzen sehr deutlich wahrmache und mich nach außen hin einfach auch abgrenze, auch von anderen. Und trotz allem, ja, gern meinen Raum einnehme und mich an seltenen Stellen dann auch gern mal in meiner vollen Pracht zeige, wenn man jetzt in der bildlichen Sprache bleiben wollen.
Ja. Du hast gerade gesagt, dass du Menschen schwer an dich ranlässt. Was glaubst du, woher kommt das?
Durch tiefe Verletzungen aus der Vergangenheit. Aus vergangenen Beziehungen, aus vergangenen Freundschaften, in denen große Enttäuschungen entstanden sind oder halt eben auch große, das heißt eher psychische Verletzungen, also gar keine körperlichen oder ähnliches, sondern wirklich eher Enttäuschungen in verschiedenster Hinsicht und da eben so Situationen und auch einige Situationen, in denen ich jetzt natürlich auch nur retrospektiv feststellen musste, dass ich mich sehr abhängig von Menschen gemacht habe. Mhm. Und das will ich natürlich vermeiden.
Ja.
Also ja. Da habe ich einfach sehr negative Erfahrungen mitgemacht und habe dann für mich entschieden, da immer erstmal in die Vorsicht zu gehen.
Ja, ich würde darauf gerne später nochmal drauf zurückkommen. Ich würde gerne so ein bisschen erfahren wollen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist, und sozusagen ein bisschen zurückspringen in deine Zeit, als du noch jünger warst. Und würde gern von dir wissen wollen, welche Geschichte mochtest du am liebsten in deiner Kindheit? Das kann sein ein Märchen, eine Sage, Lieder, Filme, was dir da so gerade einfällt.
Was ich geliebt habe, war Cinderella. Mhm. Also Aschenbrödel, wenn man so möchte. Den konnte ich als kleines Kind fast mitsprechen, weil ich den so schön fand. Und da halt auch die Disney-Verfilmung davon mit der vielen Zauberei und allem, was dazu gehört. Das war so mein Lieblingsfilm, ja.
Ja. Erinnerst du da noch bestimmte Bilder? Oder kommt dir da gerade so ein Bild auf, wie du dich als Kind irgendwie sitzen siehst oder wo?
Ja, tatsächlich im Wohnzimmer meiner Eltern am Boden mit auf dem kuscheligen hellen Teppich, den wir als Kinder immer so schön eingesaut haben. Und am liebsten natürlich frühmorgens mit einem Schälchen Kakaopulver in der Hand. Ein Löffelchen. Ja, in der Hoffnung, die Mama merkt es nicht.
Und hat sie es gemerkt?
Ja, natürlich.
Ja, schönes Bild. Aber du warst anscheinend da nicht alleine.
Nein, ich hatte eine kleine Schwester dazu, für so Schandtaten auch immer gern bereit war.
Was empfindest du, wenn du an die Beziehung zu deiner Mutter und deinem Vater denkst?
Dankbarkeit.
Dankbarkeit wofür?
Ja, Dankbarkeit für das, was sie mir alles ermöglicht haben. Ja. Also sprich, wie sie mich finanziell immer unterstützt haben, wie sie aber auch an allen schwierigen Zeiten in meinem Leben immer sofort da waren, egal wie schwierig auch unser Verhältnis vielleicht das ein oder andere Mal war. Und aber auch Dankbarkeit für die Grenzen, die sie mir gesetzt haben als junger Mensch, die dann auch, also damals habe ich das natürlich nicht in dem Maße sehen können. Ich meine, ich glaube, das ist ganz normal, dass man da, ja, dass man das eher störend empfindet, wenn die Eltern sagen, na, das machen wir jetzt so nett und das machen wir auch anders und wie auch immer. Aber im Nachhinein muss ich sagen, bin ich ihnen da sehr dankbar für, dass sie mir sehr viele Grenzen gesetzt haben. Und gleichzeitig aber immer auch Türen in einem gesunden Maß geöffnet haben. Also ich muss ganz oft dran denken, wie sie uns, für meine Schwester kann ich es nicht mehr so im Detail beurteilen, aber wie sie mich beispielsweise auch an das Thema Alkohol herangeführt haben. Es gab bei uns in der Familie einige alkoholkranke, also alkoholabhängige Personen.
Ja.
Und da sind sie sehr offen mit umgegangen und haben auch gesagt, komm, lass uns einfach gemeinsam mal das mal testen und lass uns mal was trinken. Und nicht so wie manche andere, die ihre Kinder tatsächlich richtig krass animiert haben, da mitzutrinken oder sie immer viel mit Älteren unterwegs sein haben lassen, was auch an sich auch in Ordnung ist, aber halt auch mit Leuten unterwegs sein haben lassen, die super viel wirklich gesoffen haben und nicht nur getrunken. Ja. Und wo die Leute dann alle extremst abgestürzt sind. Also halt Ausfälle auch mal hatten. Das hatte ich beispielsweise nie. Da war ich immer in einem, dadurch, dass ich mich langsam rantasten durfte, quasi mit ihrer Unterstützung, hört sich komisch an, aber mit ihnen gemeinsam war das, da bin ich ihnen auch dankbar für, weil das sind so Erlebnisse, das hat man dann später irgendwann mal erlebt und dann dachte ich, muss nicht sein. Ich weiß jetzt, wo es herkam, dass sie diese Vorsicht gelebt haben.
Also das klang gerade wirklich nach einer tiefen Dankbarkeit und gleichzeitig auch kam bei mir so der Gedanke nach einer tiefen Verbundenheit zu deinen Eltern. Ist das so?
Ja.
Du hast vorhin gesagt, für deine Schwester kannst du das nicht mehr beurteilen.
Ja, Also wir sind total unterschiedlich da. Also daher kann ich das wenig beurteilen, wo ich früher tatsächlich eher so die ruhigere war. Ja, ich war auch viel mit meinen Mädels weg und unterwegs, aber ich war nicht so. Ja, meine Mama hat sie immer liebevoll den Dorfbesen genannt, weil sie kannte jede Ecke im Dorf und wusste alles und war mit allen Kindern immer permanent irgendwie draußen unterwegs und aktiv. Ja. Das war ich halt ab einem gewissen Punkt dann schon nimmer, weil ich da, also gerade als sie so um die, also als sie dann so ins Teenie-Alter und ähnliches kam, da sind wir halt schon eher, da hatten wir unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Freundeskreise dann auch schon. Da hat sich das dann schon getrennt und dadurch kamen dann auch die unterschiedlichen Erfahrungen, die wir einfach gemacht haben.
Ja. Wie ist die Beziehung heute zu deiner Schwester?
Leider sehr distanziert. Wir verstehen uns, wenn wir miteinander zu tun haben, aber es ist nicht wirklich oft, dass wir voneinander hören. Es ist schon sehr, sehr selten. Zwar, klar, wir organisieren gemeinsam Weihnachtsgeschenke für die Eltern, wir organisieren nochmal, dass wir gemeinsam frühstücken gehen, aber es ist da schon sehr oberflächlich, würde ich sagen.
Ah, okay. Wie geht's dir damit?
Gemischte Gefühle. Auf der einen Seite denke ich mir, okay, es ist einfach so, ich weiß, dass wenn ich sie anrufen würde, wenn ich jetzt irgendwie was bräuchte, sie ist trotzdem da. Mhm. Also da ist haben wir schon einen positiven Draht zueinander. Auf der anderen Seite denke ich mir manchmal auch, naja, es ist auch okay, dass es so ist, weil wir oft sehr unterschiedliche Ansichten auf Themen haben. Ja. Und ich auch von der Art her ganz unterschiedlich sind. Daher ist es dann auch wieder okay. Also bin ich auch fein damit, dass jeder so seinen Weg geht und sein Leben lebt. Und
ich habe gerade so gedacht, dass das irgendwie ja schon spannend ist. Man wächst gemeinsam auf und dann ist man so doch in unterschiedlichen Welten, klingt es so ein bisschen.
Ja, ist es auch. Das würde ich sofort unterschreiben, ja. Kommt auch wahrscheinlich dadurch, dass wir tatsächlich in unterschiedlichen Welten leben. Also ich glaube, es kommt auch ein bisschen daher, dass ich halt einfach in der Großstadt lebe und sie halt in einer super kleinen Stadt mit knapp 30, maximal 40.000 Einwohner, da also das halt auch in der Heimat wieder ist. Und da halt wieder sehr back to the roots ist, da sehr wieder in diesen alten, ich will gar nicht sagen Verhaltensweisen, aber in diesen alten Denkmuster eingetaucht ist, wo ich halt sage, da bin ich schon eher so der Rebell und der Revoluzer, wo ich sage, ich gehe meinen eigenen Weg und ich mache das, wie ich das meine. Und auch anders als das, was meine Eltern mir an manchen Stellen, ich sag mal, nicht anerzogen haben, aber was sie mir vorgelebt haben, so von gewissen Bildern. Also ich merke es gerade jetzt auch, gerade in meinem Alter jetzt, wo es dann auch, wo man sich natürlich über Familie, Kinder und ähnliches Gedanken macht. Sich klar, es ist für mich definitiv ein Thema, aber ich muss mich deswegen jetzt nicht irgendwie unter Druck setzen und sagen, okay, ich muss da jetzt einen Standard erfüllen, weil zu Hause in der Heimat alle in dem Alter dann schon zwei Kinder auf die Welt gebracht haben, ein Haus gebaut haben, verheiratet sind, dass sie sich, ich mache das alles in meinem Tempo, ich mache das so, wie ich das will und wie sich's ergibt und wie das Leben einfach so spielt und dann ist das okay und das ist für meine Eltern und auch eben für meine Schwester. Ich vermute dadurch, dass sie halt einfach wieder in der Heimat lebt, manchmal schwer zu verstehen, weil sie da in den Kreisen unterwegs sind, wo diese Denkansätze halt sehr oft, sagt man,
ich sag mal, konservativ.
Sehr konservativ sind, ja, und auch, auch in der Art und Weise verbreitet werden. Und selber ist vielleicht auch ein Beispiel, um dir das ein bisschen die Denkweise mitzugeben. Ich hatte es vor, das ist bestimmt auch schon 4, 5 Jahre her, hatte ich eine Freundin, da habe ich mich einfach gut verstanden und mir gesagt, Mai, komm, ich fahr doch mal mit mir in die Heimat und lass uns da einfach mal ein Wochenende verbringen, warum denn nicht? Mhm. Und wir sind dort dann auf ein Dorffest gegangen und ich habe mich mit der Nachbarin von meiner Oma unterhalten, die aber so im Alter meiner Eltern war. Und die mich dann wirklich so ein bisschen, ich will gar nicht sagen, blöd auflaufen hat lassen, aber so ein bisschen so komisch angesprochen hat, wo ich gedacht habe, ja, Julia, wen hast du da dabei? Und dann sagt sie, ja, eine Freundin. Es ist eine Freundin oder ist es deine Freundin? Dann sage ich, ja, es ist eine meiner Freundinnen. Ja, so, darfst schon sagen, wenn das deine Freundin ist und wenn du jetzt die Ufer gewechselt hast. Und dann dachte ich mir so, hä, also darf ich jetzt mit Ende 20 niemanden mehr mit nach Hause bringen, der jetzt nicht mit mir verheiratet? Also, und keine Freunde mehr mit nach Hause bringen, das fand ich irgendwie total schräg. Und das sind halt so Sachen, die erlebt man da sehr, sehr oft und sehr regelmäßig. Ja. Dass die Leute halt auch, ich will gar nicht so bewerten sein, aber manchmal halt einfach weniger reflektiert sind, sehr starkes Interesse am Leben anderer haben.
So. Wäre das denn auf Verständnis gestoßen, wenn das jetzt deine Freundin gewesen wäre? Oder wie wären da die Reaktionen gewesen?
Ich glaube es ehrlicherweise nicht.
Ja.
Das wird schon sehr verurteilt. Und ich habe es an ein sehr guter Freund von meiner Schwester, hat sich jetzt vor ein, zwei Jahren auch geoutet, dass er schwul ist. Und das ist am Anfang, ist er sehr, sehr komisch beäugt worden, auch im Fußballverein und ähnliches. Da waren da so, oh, wollen wir mit ihm überhaupt noch duschen gehen? Und ich halt sag, Mai, komm, also es ist immer noch ein Mensch und der Rest ist doch jetzt wirklich egal. Also
ja,
das ist schon teilweise seltsam und ich glaube, also von der Verurteilung, muss ich sagen, habe ich auch, würde fast sagen, Angst. Deswegen würde ich mich da immer sehr zurückhalten, wenn es irgendwie in so eine Richtung gehen würde.
Das klingt auch sehr anstrengend.
Ja, ist es.
Ja, also das klingt jetzt nicht nach einem entspannten, ich teile mal meine Ansichten und mein Weltbild mit euch, sondern es klingt auch so ein bisschen danach, als müsstest du einen Teil von dir auch ein Stück weit zurückhalten.
Also müsste man definitiv in so einer Situation. Ja. Wenn man nicht zu 200% da dahinter steht und die Selbstsicherheit auch hat, das einfach zu lieben.
Naja, und es ist ja gleichzeitig auch, man geht ja dann auch in die Konfrontation. Also entweder ich wähle den Weg der Konfrontation oder ich sage, okay, ich weiß, gewisse Themen brauche ich hier nicht zu besprechen. Obwohl das ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert ist, ne? Weil wenn man das selber nicht anspricht, ne, also wer dann in Anführungszeichen macht vielleicht auch mal die Aufklärungsarbeit oder weist mal auf bestimmte Missstände hin. Und auf der anderen Seite halt, welche Energie geht rein und was ist dann sozusagen, was kommt dann am Ende bei raus tatsächlich?
Ja, definitiv. Also ich bin ein großer Freund an sich von dieser Aufklärungsarbeit. Das ist auch das, was ich für mich beruflich ein Stück weit herausgestellt hatte. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich sage immer, ich bin kein Freund davon, Menschen in eine Box zu packen, aber die Menschen am Land sind, die denken einfach ein Stück weit anders als Menschen in der Stadt. Also die Menschen in der Stadt sind deutlich toleranter und offener, sich auch Meinungen einfach mal anzuhören, ohne es gleich zu verurteilen. Und das ist halt was man im Land sehr oft erlebt. Und also auch bei einer beendeten Beziehung mit jemandem, der aus der Heimat kam, hatte ich das gleiche Phänomen. Da bin ich dann auf der Straße angesprochen worden. Ja, was ist denn jetzt da los und warum habt ihr euch getrennt? Wo ich mir denke, lasst mich doch bitte einfach mein Leben leben und meine Themen klären und kümmere du dich um deine und das ist okay und akzeptiere mich einfach bitte so, wie es ist. Weil da ist so eine riesen Neugier mit dabei, wo du, wie du gerade schon so schön gesagt hast, wirklich manchmal das Gefühl hat, man muss einen Teil von sich einfach zurückstecken und verstecken, um nicht in dieser permanenten Konfrontationsrechtfertigungshaltung zu sein oder in die zu gelangen.
Ich habe gerade an zwei Dinge gedacht. Also einerseits mag ich natürlich auch die Stadt dafür, die Großstadt dafür, dass man ein Stück weit anonym sein kann. Manchmal finde ich es auch schade, nicht zu wissen, wer rechts und links ist. Und auf der anderen Seite, glaube ich, zeigt ja auch die Stadt so eine Vielschichtigkeit. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Menschen, die mir auf der Straße begegnen, und unterschiedliche Kulturen, Lebensweisen. Ich glaube, das gibt es zu wenig auf dem Land. Da ist eben, ne, da sind die Menschen, die sozusagen eine ähnliche Lebensrealität haben. Ich möchte jetzt nicht da alles über einen Kamm scheren. Ich glaube, da gibt es auch Veränderungen. Aber wie du das schon so beschreibst, glaube ich, ist das eben auch wie so eine Art Bubble. Und da dringt wenig von außen irgendwie rein, weil das ist ja irgendwie alles so schön behütet, Käseglocke drauf und dann...
Ja, bleibt alles so, wie es ist und alles beim Alten und so, wie es bei den Großeltern ja auch schon immer war und dann ist alles gut.
Du hast vorhin davon erzählt, um nochmal so ein Stück weit auch, wir waren jetzt bei deiner Familie oder um da auch ein Stück weit zu bleiben, dass du erlebt hast, dass bei euch Alkoholabhängigkeit ein Thema war. Wie bist du damit in Berührung gekommen und wie ging es dir so damit?
Also in Berührung gekommen bin ich dadurch, dass ich es eigentlich über die Großeltern mitbekommen habe. Also ich würde nicht sagen, dass meine Großeltern stark alkoholabhängig sind, aber die haben halt beide immer gern mal hier abends ein Bierchen und dort abends ein Bierchen getrunken, ohne sich jetzt da maßlos zu betrinken. Aber halt einfach dieses Feierabendbier gehörte da immer dazu. Ja, als meine Oma dann erkrankt ist und irgendwann eine Leberzirrhose dazu kam, die sich dann auf die Blutgefäße also die dann die Blutgefäße mit geschädigt hat und da ähnliche Sachen hochkamen, da war ich damals 18, 19. Das hat mich schon sehr geprägt, das dann zu realisieren. Und da muss ich sagen, da hatte ich schon eine ziemliche Wut im Bauch, dass sie so wenig auf sich Acht gegeben haben. Also das war damals meine Perspektive. Da kam ich zum einen in Berührung und dann aber halt auch in Verbindung damit, dass ein Bruder von meinem Papa sehr stark alkoholabhängig war, das ganze Geld wirklich versoffen hat, meine Oma drunter leiden musste, auch verschiedene Familienmitglieder Gewalt von ihm entsprechend erfahren haben in totalen Rauschzuständen und er meiner Oma teilweise richtig das Leben zur Hölle gemacht hat, sodass sie irgendwann für sich halt beschlossen hat, sie zieht aus. Aus dem Haus, in dem sie gemeinsam gewohnt haben. Auf dem Bauernhof. Und ja, also ich muss sagen, mich hat das ziemlich schockiert. Sowohl in bezogen auf die gesundheitliche Situation von meiner einen Oma, als auch bezogen auf das, wie es einen Menschen verändern kann. Das hat mich beides sehr schockiert.
Ja. Wie war der so der Umgang in deiner Familie damit, mit diesen Erfahrungen?
Ich würde sagen, da wurden ein bisschen die Augen zugemacht vor.
Was ich nicht sehe, ist nicht da, so ungefähr.
Ganz genau so, ja. Es war nichts, dass man das irgendwie, also man hat es auch ein Stück weit, würde ich fast sagen, immer mit unterstützt. Ich meine, zu dem Bruder von meinem Papa, da war wenig Kontakt. Und halt immer nur über die Oma oder wenn der mal gerade wieder irgendwelche Ausraster hatte und wir es mitbekommen haben, dann schon. Also bei meinen Großeltern ist es eher so, auch so dieses Thema, ja, was ich nicht sehe, ist nicht da und ich verdränge so ein bisschen die Konsequenzen auch ein Stück weit. Zumindest den Großeltern gegenüber, da wird es eher noch unterstützt ein Stück weit, dass halt an Feiern, wie gesagt, die haben sich nie bösartig betrunken oder so, aber es war halt immer sichergestellt, es ist das Lieblingsbier vom Opa da und es ist das für den da und dass so jeder gut versorgt ist. Und
Was glaubst denn du, wofür bei diesen Familienmitgliedern der Alkohol steht?
Ich glaube, also bei meinem Onkel würde ich sagen, für eine Form des Vergessens, für das Gedanken, so wirklich sich so ein bisschen die Birne wegsaufen und weg sind die Sorgen, gerade auch in der Zeit, als er sich dadurch echt in den finanziellen Ruin einfach mitgezogen hat. Für meine Großeltern würde ich eher sagen, es war so ein abends halt irgendwie gemütlich. Man macht sich ein Bierchen auf, so zum Feierabend, zur Belohnung.
So ein Stück weit Gewohnheit auch?
Ja, Gewohnheit und irgendwo auch der Genuss und ein bisschen mit dabei. An guten Tagen dann irgendwie mal danach noch ein Gläschen Wein auf der Couch zum Fernsehen gucken, weil es halt irgendwie gemütlich ist. Da ist es eher irgendwie eine positive Assoziation, wohingegen das bei meinem Onkel würde ich es schon eher mit einer negativen verbinden. Vermutlich hat es da auch irgendwann mal angefangen mit dem ich trinke mal abends eins und dann wurden es aber halt deutlich mehr. Also ich habe den selten nüchtern erlebt, muss ich zugeben. Das war schon erschreckend.
Ja, total. Und das ist ja mit Sicherheit auch eine Erfahrung, die dich stark geprägt hat, so auf deinem Weg.
Ja, definitiv. Ja. Also ich habe viele Jahre gar keinen Alkohol getrunken.
Ja.
Weil ich dann lustigerweise auch irgendwann einen Freund hatte, wo immer wenn Alkohol im Spiel war, es irgendwie eskaliert ist, es Schlägereien gab, es irgendwelche sonstigen Dramen gab. Und dann hatte ich immer das Gefühl, ich muss die Kontrolle bewahren und einfach bei mir bleiben, um so die Situation zu überwachen. Und dadurch, dass ich halt die gesundheitliche Situation von meiner Oma mitgekriegt habe, plus das, wie es Menschen auch, wie Alkohol Menschen auch verändern kann, war es für mich auch immer irgendwie so ein gesunder Respekt, würde ich fast sagen, und das Gefühl von, ich möchte meinem Körper das nicht antun, beziehungsweise meinem Körper, wenn dann was Gutes tun, und das tue ich mit Alkohol definitiv nicht, also lasse ich das Gift aus. Also entferne ich mich von dem Gift, weil das war es mir selten wert.
Welche Erfahrungen würdest du sagen, haben dich in deinem Leben noch besonders stark geprägt?
Die Zeit von einer schweren Nierenbeckenentzündung, der Krankheitsverlauf davon.
Ja.
Und aber auch die Trennung von, oder die Zeit der Trennung von einer sehr langjährigen Beziehung, die aber eher unter Angst und einer starken Abhängigkeit einfach existiert hat. Ja.
Das hast du vorhin schon mal angesprochen, dass du da, das ist ja wahrscheinlich dann auch die Beziehung, wo du vorhin gesagt hast, da hast du irgendwie so tiefe psychische Verletzungen wahrscheinlich auch, die du ja heute noch mit dir trägst, die sind ja nicht einfach weg, sondern ich glaube, das sind ja auch irgendwie immer Wunden, die da sind und irgendwann verheilen die gut, aber die sind ja trotzdem noch da und du hattest noch gesagt, hast gesprochen von Enttäuschung und eben von dieser Abhängigkeitserfahrung. Was war das, wo du sagst, das war für dich am schwersten auszuhalten?
In dieser Beziehung, meinst du? Ja, tatsächlich so ein Stück weit der psychische Druck, den ich mir aber auch selber gemacht habe, dadurch, dass ich mich zu dieser Zeit einfach nicht abgegrenzt habe. Und der daherkommend immer das Verlangen zu haben, dazu zu gehören. In eine Welt, die nicht meine war. Also ich würde fast sagen, wir haben in sehr unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, wenn du es mal so willst, gelebt. Ja. Weil seine Eltern Unternehmer waren. Meine Eltern waren halt, ich sag mal, Otto Normalos.
Ja.
Und da der Druck, den ich mir gemacht habe, immer da mit dazu zu gehören, dazu zu passen, da mithalten zu können, auch in den Freundeskreisen, in denen wir da unterwegs waren, und da aber auch seinen teilweise sehr krassen Vorstellungen von der Frau zu entsprechen, die eigentlich nimmer dem aktuellen Weltbild von der Frau entsprechen.
Was glaubst du, was hast du in der Zeit am meisten von dir aufgegeben? Weil das klingt ja auch, ne, eine Abhängigkeit klingt ja auch so ein bisschen danach, als hättest du was aufgegeben oder erstmal oder einen Teil von dir, sagen wir mal, nicht die Aufmerksamkeit geschenkt.
Wir haben meiner Freiheit und meiner Individualität, ganz klar. Und aber auch meinem Raum für mich selbst. Also so meiner ganz eigenen Lebensplanung irgendwie auch oder Lebensgestaltung in dem Moment. Ich habe, dadurch, dass ich mich eben so extrem abhängig gemacht habe und um immer gefallen zu wollen, habe ich halt meinen kompletten Tagesablauf nur auf ihn gerichtet. Ich habe meine kompletten, also es gab für mich nichts anderes. Es gab die Arbeit, ich habe nebenher noch studiert, es gab das Studium und dann gab es ihn. Und dann kam weit erstmal nichts. Und da auch, was ich auch oft gegeben habe, war so der Kontakt zu meiner Familie in der Zeit. Das war auch echt prägend, weil er da andere Vorstellungen davon hatte, wie sich meine Eltern hätten verhalten sollen und wie die hätten sein sollen und wie die hätten agieren sollen. Und das war schon ja, schon krass. Das waren so die prägendsten Momente in der Zeit. Ja.
Also ich kann dir das sehr gut nachempfinden, weil ich habe so eine Beziehung auch in der Vergangenheit erlebt. Und was für mich besonders schwer war, war die Trennung. Also erstmal zu verstehen, hey, das ist eine Beziehung, die tut mir nicht gut. Und dann aber auch sich wieder aus dieser Abhängigkeit zu lösen, fand ich unglaublich schwer, da wieder den eigenen Weg einzuschlagen. Was glaubst du, wie du das geschafft hast? Oder was vielleicht auch der, also einerseits, wie du das geschafft hast und was der ausschlaggebende Punkt war für dich?
Ich glaube, ich habe es geschafft dadurch, dass wir über eine ganze Zeit hinweg voneinander distanziert waren, also wirklich räumlich distanziert, dadurch, dass ich in Deutschland gelebt habe und er für eine gewisse Zeit in Asien. Es war ein gutes Dreivierteljahr. Und die Zeit hat mir gezeigt, dass ich doch noch ein Leben abseits von ihm habe und mir wieder ein Stück weit Klarheit für meine eigenen Werte und Vorstellungen vom Leben ermöglicht. Mhm. Und dadurch, glaube ich, habe ich auch ein Stück weit mehr Selbstsicherheit gewonnen, mich dann da zu positionieren. Mhm. Am Anfang, als er zurückkam, war es schon irgendwie schräg, würde ich sagen, weil wir schon gemerkt haben, irgendwie ist es anders. Und ich hab direkt wieder gemerkt, okay, ich rutsche wieder zurück in meine alte Rolle und verfall da wieder verschiedenen Sachen. Und er ist halt auch wieder in sein altes Muster reingefallen, war wirklich so der kleine Pascha eigentlich. Mhm. Das hat sich dann aber so hochgeschaukelt und da war meine Toleranzgrenze einfach nicht mehr so hoch wie vorher. Nur wie die Jahre zuvor. Und dann hat es mich in einem kurzen Moment des Mutes gepackt, einfach mal auszusprechen, was mich gerade im Moment stört. Und das war dann mit der ausschlaggebende Punkt, der uns zur Trennung gebracht hat.
Mhm. Mhm. Das klang auch gerade danach, dass man manchmal lange in einer Beziehung sein kann und die als, sagen wir mal, nicht förderlich für sich selbst erachtet und dass das sehr lange gehen kann, dass man das merkt. Und trotzdem, das ja so seine Entwicklung braucht, bis man sich stark genug fühlt, auch sich wieder davon zu lösen. Also ich glaube, es braucht auch eine gewisse Zeit, sich dann wieder zu lösen. Weil manchmal, ne, wenn so andere erzählen, ja, da muss man doch raus aus der Beziehung und also ich würde da gleich sofort raus, glaube ich manchmal, naja, woran liegt es denn, dass derjenige vielleicht noch nicht Kraft hat und dass es eben dieses Kraftsammeln ist und dieses eben, ich passe, dann packt mich der Mut, hast du gerade so schön gesagt.
Ja, und auch dieses wirklich sich selbst auch entwickeln. Ich meine, das kommt ja auch, man muss, das merke ich bei mir immer wieder ganz stark, man muss halt gewisse Erfahrungen machen, man muss gewisses Leid ein Stück weit manchmal, glaube ich, auch einfach erleben, um zu realisieren, was man nicht will. Also meine Oma hat früher immer gesagt, was du nicht hören willst, musst du fühlen. Das stimmt so oft, weil wie du sagst, also wir haben das damals auch viele Menschen gesagt und auch wenn ich im Nachgang mit Freunden nochmal drüber gesprochen habe, dann haben die oft gesagt, na Julia, ich verstehe nicht, warum du das mit dir machen lässt, warum du dich da so veränderst. Und ich so, nee, mache ich doch gar nicht. Also, mir hat damals auch die Reflexionsfähigkeit einfach gefehlt in dieser Zeit. Und die musste sich halt auch erstmal aufbauen und musste, ja, wie du gerade schon so schön gesagt hast, die Erfahrungswerte sammeln, um für mich selber ein Bild von dieser Situation zu generieren und nicht daraufhin, ja, prüfen zu können, ob das eigentlich überhaupt mit mir zusammenpasst. Und da, ja, hat es dann genau diese Distanz einfach auch nochmal gebraucht, um in der Zeit noch mal andere Sachen zu erleben und dann zu sehen, hey, geht ja doch anders.
Also die Distanz war auf jeden Fall hilfreich, um wieder ein Stück weit zu dir zu finden und dass du schon gemerkt hast, mir geht's nicht gut und irgendwie bin ich nicht ich und das ist nicht entspricht nicht meiner Persönlichkeit. Und das ist ja trotzdem etwas, wo man sagen könnte, hast du dir ja auch erarbeitet. Genauso gut hättest du ja auch sagen können, ach naja, vielleicht stimmt was mit mir nicht. Also ich kenne das, dass ich mich auch eine Zeit lang gefragt habe, was stimmt mit mir nicht? Also ne, dass man sich auch in, also ich habe mich dann auch in dieser Beziehung gefragt, okay, was mache ich falsch? Bin, was stimmt mit mir nicht? Und da rauszukommen, sich irgendwann zu erlauben, nee, mit mir ist alles in Ordnung.
Ja.
Es passt nicht. Und das sind unterschiedliche, wie du vorhin gesagt hast, es sind unterschiedliche Welten, in denen wir leben. Und deswegen kann eine gemeinsame Partnerschaft nicht mehr funktionieren.
Ja, ganz genau. Da darf man dann erstmal realisieren, dass sich das auch auseinanderentwickeln kann. Wo man am Anfang vielleicht noch denkt, ach, es passt wie Arsch auf Eimer, wie man immer so schön sagt. Und dann kommt es mit der Zeit. Und ich kenne dieses Gefühl tatsächlich auch von diesem, was ist mit mir kaputt? Was ist bei mir irgendwie im Leben vielleicht auch falsch gelaufen, dass es jetzt so ist, wie es ist? Das kenne ich auch sehr gut. Und dadurch kommt auch, glaube ich, dieses permanente sich anpassen wollen, weil man denkt, es hat doch am Anfang gepasst und es muss doch jetzt auch fortlaufen passen. Halt dann auch wieder verbunden mit dieser, mit diesem gefühlten Zwang, in ein gewisses Rollenbild passen zu müssen, jetzt auch in der Heimat damals.
Und jetzt haben wir ganz viel über Veränderung im Leben auch gesprochen. Aber worin wirst du dich wahrscheinlich nie ändern?
Mein Dickkopf, der sagt, ich gehe meinen eigenen Weg.
Ja.
Und es ist mir egal, was mir jemand erzählt und denkt, wenn jemand denkt, er weiß, was ich in meinem Leben brauche, werde ich mich da immer gegen sträuben.
Ja. Also mit dem Kopf durch die Wand, durch die Wände, die irgendjemand hochzieht oder Grenzen oder Menschen, die dir Grenzen aufzeigen wollen, wo vielleicht gar keine sind oder es nicht deine Grenzen sind.
Genau, ja.
Ja.
Da werde ich mich nie verändern. Und insbesondere halt auch bei Themen, von denen ich das Bauchgefühl habe, die passen nicht zu mir. Da werde ich mich nie ändern im Sinne von einschränken lassen. Dass ich dabei bleiben muss oder dass ich irgendeinen Weg gehen muss, weil jemand anders denkt, das ist der richtige für mich.
Ja, ja. Ist es manchmal anstrengend? Ich habe gerade so dieses Bild, bleibt bei mir gerade so haften mit dem Kopf gegen die Wand. Ist das manchmal anstrengend für dich?
Ja, manchmal schon. Manchmal fühlt es sich wirklich so ein bisschen an, wie mit der Wand sprechen.
Ja.
Weil man beim Gegenüber einfach manchmal auch einfach nicht durchkommt, so wie man nicht durch die Wand sprechen kann.
Ja.
Das ist tatsächlich manchmal anstrengend, weil es Menschen gibt, die nicht akzeptieren wollen, dass andere Menschen andere Wege gehen wollen, als die, die sie denken, dass sie die richtigen sind.
Ja. Wie ist da deine Lösung dafür, wenn du diesen Menschen begegnest?
Im ersten Moment erstmal versuchen, Verständnis zu generieren. Und auch klar zu machen, dass ihre Realität nicht auch zwangsläufig meine sein muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es mir dann zu extrem wird im Sinne von, die Ansichten gehen zu weit auseinander, dann bin ich auch irgendwann so, wo ich sage, gut, dann war's das. Dann gehst du deinen Weg und ich gehe meinen Weg. Und was ich auch irgendwie insbesondere so das letzte Jahr festgestellt habe, ich distanziere mich dann auch einfach von Menschen oder von Themen. Und ich merke, da komme ich irgendwie selber nicht weiter. Dann mal ist es die Mühe und die Energie irgendwie nicht wert. Das lasse ich dann gern auch einfach fallen. Und oft kommen die Leute dann lustigerweise von selbst wieder zurück, wenn sie so weit sind, das verstehen zu können.
Und du bist dann auch bereit, sie wieder in dein Leben zu lassen?
Wenn vorher eine Verletzung passiert ist, ja. Wenn das einfach nur auf einer sachlichen Diskussion auseinandergegangen ist, da bin ich auch bereit, da öffne ich gern die Türen. Ich gebe die Menschen gerne eine zweite und dem Ding auch gern mal eine dritte Chance, wenn es sein muss und wenn da irgendwann mal eine innige Beziehung bestanden hat oder eine enge Verbundenheit. habe. Ja.
Du hast gerade Verletzungen angesprochen. Was geht dir bei dem Wort Verletzlichkeit durch den Kopf?
Das ist jetzt wahrscheinlich schräg, aber irgendwie auch das Thema Verbundenheit.
Ja.
Weil ich finde, immer dann, wenn wir uns verletzlich zeigen, auch dann Verbindungen und wirklich tiefe Verbindungen entstehen können. Mhm. Im ersten Moment ist es natürlich immer erstmal ein Schmerz. Es ist verbunden mit Mut.
Mhm. Und diese Verletzlichkeit zu zeigen.
Diese Verletzlichkeit zu zeigen, mhm, und mhm, sie aber auch für sich selbst zu sehen. Mhm. Sie wirklich zuzulassen, sie zu fühlen.
Mhm. Was glaubst du, ist da die größte Herausforderung oder die größte Schwierigkeit?
Die Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Mhm. Also tatsächlich sich einzugestehen, dass an der einen oder anderen Stelle einfach mal Dinge anders laufen, als man sie sich selbst vorgestellt hat. Mhm. Weg sind von diesem Ideal, als wieder bezogen auf eine Beziehung beispielsweise, weg von dem Ideal von einer Freundschaft oder vom Ideal einer Beziehung, wie man sich die ausgemalt hat. Mhm. Da einfach zu sagen, okay, es ist, ich bin so offen, mir selber so offen und ehrlich gegenüber, dahin zu gucken und zu sehen, ist, ich habe mir da vielleicht auch selbst was vorgemacht, mhm, in all den Jahren. Ich habe mir da selbst irgendwie einen rosa Schleier drüber gelegt, mhm, und mir da mein Bild so, also die Realität ein bisschen verschleiert. Und sich das einzugestehen und da einfach auch für sich selber, ich sag mal, einen Rückschritt zu machen, zu sagen, okay, ich komme mal runter von meinem hohen Ross und ja, ich habe da was falsch gesehen in bezogen auf meine eigene Erwartungshaltung, die ich irgendwie mal hatte, mhm, die ich irgendwo unterwegs verloren habe.
Mhm. Und ich glaube, also mir ist auch bei Idealen sofort dieses Wort Erwartung in den Kopf gekommen. Und ich habe dann immer das Gefühl, naja, Erwartungen, wir warten auf etwas. Also eigentlich im Grunde auf etwas zu warten, was ja nicht mal das Gegenüber irgendwie weiß. Das ist ja auch häufig etwas, ne, weil du sagst auch, das sind ja auch so unbewusste, manchmal unbewusste, auch teilweise bewusste Vorgänge, die in uns abgehen. Und wir aber selten sagen, was habe ich mir denn eigentlich vorgestellt?
Ja. Ja, wir haben oft selber die Klarheit nicht darüber, was, auf was wir eigentlich warten. Also es, mhm, es ist uns irgendwie so, klar, kriegt man mal, also bleibt man vielleicht wieder bei dem Beziehungsthema, aber kriegt halt immer wieder an unterschiedlichen Ecken mit, wie eine Beziehung zu sein hat, in Anführungsstrichen.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Und malt sich da so ein Bild und hat halt irgendwie so, das sind alles so flauschige Wolkchen, würde ich mal sagen. Ja, es ist, mhm, nie so der klare Sonnenstrahl, der dann der messerscharf irgendwie trennt, mhm, wie das denn tatsächlich dann aussieht. Und die Zeit nehmen wir uns ja selten im Alltag, tatsächlich so das ganze Leben durchzudefinieren. Ich glaube, das wird es auch ein Stück weit langweilig machen, weil dadurch entsteht ja ein Stück weit auch Spannung und die macht das Leben ja wieder aufregend, also von daher, ja.
Ich glaube, welche Frage jetzt gut passen würde, das sind ja auch so ein Stück weit Fehler, die wir so im Leben machen und die ja irgendwie auch natürlich sind. Und wenn wir aus unseren Fehlern lernen, jetzt die Frage an dich, warum haben wir so Angst, einen Fehler zu machen? Was glaubst du?
Ich kann nur von mir selbst sprechen.
Ja. Yeah.
Für mich ist ein Fehler halt auch immer ein Zeichen dafür, Mist, jetzt bist du wieder den langen Weg gegangen statt den kurzen. Ja. Ich bin von klein auf irgendwie schon immer sehr ungeduldig und hätte alles gerne sofort. Und das ist ein Fehler, was das mit Zeit stiehlt. Mhm. Wenn man im Nachhinein kann man drüber schmunzeln, weil jeder Fehler, aus meiner Sicht gibt es keine wirklichen Fehler. Es sind alles Punkte, an denen wir lernen dürfen.
Yeah.
Aber nach vorne hin ist halt so dieses, oh, wenn ich es jetzt falsch mache, dann kostet es mich Zeit, dann muss ich den gleichen oder einen ähnlichen Weg, na, den gleichen wäre dumm, aber den ähnlichen Weg nochmal gehen und brauche halt nochmal so viel Zeit.
Und daher, es fühlt sich an, als würden wir wahrscheinlich einen Umweg gehen, oder es fühlt sich bei dir so an, als würdest du einen Umweg gehen.
Ja.
Bist du heute immer noch ungeduldig?
Ja.
Ja?
Sehr.
Woran merkst du das? Woran machst du das fest?
Dass ich in manchen Situationen einfach andere sehr alles sofort wissen will, gerade wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht oder ähnliches, muss alles immer sofort und am besten gestern passiert sein.
Ja.
Auch daran, wie ich im Arbeitsleben oft unterwegs bin. So immer auf der Überholspur und lebe einmal ja,
Vollgas.
Immer Vollgas. Und da lustigerweise, aber auch jetzt, wo wir so drüber sprechen, kommt es mir so, das ist mir auch egal, wenn ich einen Fehler mache. Dass ich, ja, okay, dann gehen wir halt einen anderen Weg, wenn es jetzt der passende war.
Ja.
Aber diese Ungeduld ist nach wie vor da. Ich glaube, die Angst vor Fehlern hat sich reduziert in den letzten Jahren.
Ja, ja. Wenn du deiner Ungeduld ein Bild geben würdest, wie würde die aussehen? Oder wenn die jetzt bei dir, also wenn die jetzt hier zur Tür reinkommen würde, wie würde die aussehen? Wie kann ich mir die vorstellen?
Ich weiß nicht, wie dieser Cartoon heißt, aber es gibt doch diesen Cartoon mit dem Wolf und dieser, ist das ein Strauß?
Ah, ist das von Looney Tunes?
Mhm.
Kann das sein?
Ich weiß nicht, wie diese...
Ja, aber ich
glaube, wenn bei so ein Speedy Gonzales, ja, oder vielleicht ist es auch Speedy Gonzales, der einfach hier wie kleiner Blitz durch die Tür schießt.
Ja, aber die ist dann relativ klein. Wenn Speedy Gonzales ist, die ja gar nicht so groß, die Ungeduld.
Ja, das wäre...
Aber schwer einzufangen.
Definitiv, ja. Der passt auch, diese komische Vogelart, ich habe keine Ahnung, was das genau ist, dieser Strauß dazu, der von dem Wolf immer ausbüchst und spannende Wege hat, dann immer wieder kurz kommt und dann, guck mal kurz, was ist hier eigentlich los? Und dann wieder weiter prescht.
Ja, ist auf jeden Fall ein witziges Bild.
Ja.
Ja. Was wird deiner Meinung nach im Leben überbewertet und was wird unterbewertet?
Überbewertet definitiv Geld.
Mhm.
Viele Leute viel zu sehr sich Gedanken drum machen, was kann ich mir leisten, was darf ich mir leisten, was darf ich mir kaufen, das verbinde ich alles mit Geld.
Ja.
Statt einfach mal, und da vielleicht auch das, was unterschätzt wird, die kleinen Momente im Alltag zu genießen.
Mhm.
So dieses kleine, die kleine Geste, dass man angelächelt wird. Ich meine, jetzt während Corona mit der Maske deutlich weniger, mhm. aber auch auf diese kleinen, also auf diese kleinen freundlichen Zeichen in den Gesichtern vom Gegenüber zu achten.
Ja.
Ich beim Einkaufen immer so schön. Also ich bin jemand, ich grinse trotzdem gerne die Leute an. Und wenn jetzt eine ältere Dame vorbeikommt und da irgendwie nach was fragt. Ich freue mich da trotzdem drüber, weil ich finde gerade diese kleinen Momente so im Austausch mit Fremden, die vermisst man richtig im Alltag. Die sind durch Corona und durch die ganze Pandemie einfach noch so viel weniger geworden.
Ja.
Ich freue mich da immer drüber, wenn man da in so einen kurzen Austausch kommt.
Ja.
Da aber dann auch zu sehen, wie die Augen auf einmal leuchten, dass da jemand ist, der gerne hilft. Das finde ich total schön und das wird, glaube ich, total unterbewertet, beziehungsweise schon fast missachtet, ist ein hartes Wort, aber ignoriert.
Ja, was glaubst du, woran liegt das?
An der Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft,
mhm.
an diesem ständigen Gefühl, überall alles mitbekommen zu müssen und diesem ständigen Scannerblick, den wir, glaube ich, alle für uns etabliert haben.
Mhm. Kannst du den genauer beschreiben, was du damit meinst?
Ja, dadurch, dass wir durch so viele Einflüsse einfach im Alltag erleben, sei es schon allein getrieben durch das Smartphone, durch hier die Kopfhörer im Ohr, den Verkehrslärm, Menschen um uns herum, schon wieder die nächsten 35 Termine und die Einkaufsliste im Kopf. Ich glaube, dadurch sind viele Menschen einfach sehr im Kopf unterwegs und so in diesem, muss ich jetzt irgendwie, habe ich das jetzt im Blick, sehe ich da, dass ich jetzt nicht vor das Auto laufe, ist die Ampel grün, vielleicht schaffe ich es doch noch, da schnell rüber zu blitzen. Das sind, glaube ich, alles so Alltagssituationen, die beeinflussen, dass wir halt einfach mehr rauszoomen und also mehr irgendwo bei uns sind, klar, da irgendwie mehr in unseren Kopf zoomen, aber halt rauszoomen aus dem Alltag, aus dem direkten Kontakt und da einfach in die Oberflächlichkeit gehen, um möglichst viel wahrnehmen zu können.
Ja, also sozusagen, dass wir weniger unsere Umwelt bewusst wahrnehmen, die Menschen um uns herum, das, was gerade passiert, weniger innehalten und irgendwie sehr bei uns sind. Nicht im Sinne von, es ist ja auch gut, mal, was du gerade gesagt hast, bei sich zu sein, aber irgendwie da ja auch ständig unruhig zu sein, getrieben zu sein.
Ja.
Ja.
Das trifft es ziemlich gut auf den Punkt, ja.
Was für einen Ratschlag würdest du Menschen mitgeben, die genau so leben?
Atmen.
Atmen.
Bewusst.
Wie atmen?
Atmen. Bewusst. Bewusst ja. Atmen in einem, sich wirklich einen ruhigen Moment nehmen und einfach nur zu sein, fernab von sämtlichen Einflüssen, einfach nur zu sitzen, zu sein, zu atmen und mal den Körper anzuhören, auch mal zu hören, was er denn sagt, also im Sinne von, welche Zeichen er uns gibt. Mhm. Ja, wirklich in diese bewusste Wahrnehmung zu kommen. Mhm.
Und ich habe das Gefühl, dass auch gerade das mit die größte Herausforderung für einige Menschen ist, weil mit dem Bewusstwerden bin ich ja auch irgendwie mit meinen Gedanken konfrontiert, mit dem, was in mir ist, mit dem, was vielleicht auch an körperlichen ja, Erscheinungen sich bemerkbar macht. Und diese Schnelllebigkeit lenkt ja auch sehr viel davon ab. Also ich habe nicht selten gehört, dass jemand zu mir gesagt hat, oh nee, also für mich sein, das kann ich gar nicht. Dann komme ich nur ins Nachdenken.
Ja, also ich höre das schon immer wieder, also dass sie schon sagen, oh Gott, ja, ich glaube, ich bräuchte den Moment der Ruhe, aber ich will mir diesen Gedanken nicht alleine sein. Mhm. Nehme ich mir diese Zeit bewusst nicht, obwohl ich eigentlich weiß, ich bräuchte sie. Aber auch da kommt halt der Punkt, wenn ich halt ins Bewusstsein komme und wenn ich mal anfange, mich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen, dann lasse ich ja auch vieles raus, was diese Gedanken sind. Und ja. Oft bewegen wir uns ja sehr, sehr stark im Kopf und in dieser ständigen, ich nenne es immer ganz gern Gedankenkarussell, in diesem ständigen Gedankenkarussell. Es sind immer wieder die gleichen Gedanken, die uns immer und immer und immer wieder begegnen, in so einer Endlosschleife. Mit dem Moment, das merke ich bei mir selber auch immer wieder, wo ich anfange, Dinge aufzuschreiben oder sie auszusprechen, verschwinden sie auch ein Stück weit. Ich meine, unser Kopf ist ja auch nicht dafür gemacht, Gedanken zu speichern, das kann er einfach nicht. Sondern er ist da, um die Sachen zu verarbeiten und im Moment, wo wir die rausgeben, kennt man auch von der Einkaufsliste, in dem Moment, wo ich weiß, es steht da drauf, es ist okay, dann darf es auch verschwinden und dann ist es nicht mehr schlimm. Aber wenn ich keine Einkaufsliste gemacht habe, dann kriege ich Panik, ich vergesse was beim Einkaufen und das Gefühl, ich muss permanent immer daran denken, um es nicht zu vergessen. Dann ist es aber meistens schon passiert.
Nein, ich glaube eben auch, der Punkt, meine Gedanken, die bin ich nicht, das ist ein Teil von mir, aber neben mir gibt es noch ganz viele andere Teile. Und eben sich nicht zu sagen, ich bin jetzt dieser Gedanke, sondern zu sagen, es ist jetzt gerade ein Teil von mir. Und wer weiß, woher der gerade kommt, aber der macht mich ja nicht vollends aus. Und ich glaube, das ist auch manchmal so eine Angst, das, was ich denke, das bin ich. Aber vielleicht ist es einfach gerade irgendwas, was vorbeigeschwirrt kam und auch wieder wegschwirren kann, so ungefähr.
Ja.
Was schwirrt dir so oft im Kopf rum? Das ist so ein typischer Gedanke, der immer wieder kommt, wo du manchmal auch denkst, oh, nicht schon wieder.
Warum sieht meine Haut manchmal so aus, wie sie aussieht? Kommt es jetzt wieder, weil ich jetzt irgendwas Süßes gegessen habe? Nee, eigentlich naschst du nicht. Hast du dir wieder sehr oft ins Gesicht gefasst? Hätte sich die letzten Tage vielleicht nicht schminken sollen? Also, das ist so ein Gedanke, der kommt mir sehr oft.
Ja.
Und auch der immer mal wieder auf einer anderen Ebene, würde ich fast sagen, der Gedanke, bin ich jetzt genug? Habe ich das jetzt ausreichend bearbeitet, dieses Thema? Ja. Oder hätte ich noch mehr machen können?
Ja, Welcher Gedanke hilft dir dann bei diesem Gedanken?
Es ist weniger ein Gedanke. Ich würde schon eher sagen, es ist eine Art Ritual. Mir mal wieder bewusst machen, welche Erfolge habe ich denn gefeiert über den Tag hinweg, aber auch in einem größeren Rahmen. Oder auch welche Vergleichssituationen habe ich, in denen ähnliche Themen oder in einem ähnlichen Kontext. Wo hat da denn schon mal was funktioniert und wo war das denn ausreichend, was ich getan habe?
Ja. Nach welchen Maßstäben beurteilst du das? Ob es genug ist, ob es ausreichend war?
Ein Stück weit das Feedback von anderen. Und also einfach auch die Rückmeldung, die ich von außen bekomme.
Ja.
Und aber auch so mein eigenes, ich sag mal, das Bauchgefühl. Wenn ich dem einfach vertraue, dann hat es bisher immer gepasst.
Ah,
aber in sehr, ich sag mal, lauten Zeiten, also in denen der Kopf sehr laut ist, höre ich den Bauch oft nicht. Dann brauche ich die Rückmeldung von außen. Also wenn der Stresspegel sehr hoch ist, dann ist der Kopf sehr laut und dann fehlt da die Verbindung zum Bauch.
Für mich schließt sich da gerade auch so ein bisschen der Kreis, was du vorhin gesagt hast, dass wir irgendwie mehr im Kopf sind und mehr auf den Kopf hören als auf unseren Körper oder aufs Bauchgefühl vor allen Dingen.
Ja.
Der ja ganz schnell entscheidet. Und ich merke das auch, wenn ich eine Entscheidung aus dem Bauch heraus getroffen habe, wie gut das war und vor allen Dingen auch, wie gut sich das anfühlt. Wenn ich mir nicht vorher alles durchdacht habe, mache ich das jetzt, wenn ich das mache? Und wenn ich das jetzt nicht mache und dieses Hin und Her, sondern einfach zu sagen, okay, mein Bauch sagt mir gerade, ist eine gute Idee, ist keine gute Idee. Das ist ein total guter Entscheidungsträger irgendwie ist.
Definitiv, ja.
Und da aber irgendwie hinzukommen, auf den Bauch zu hören. Und ich glaube auch, kommt mir gerade so dieser Gedanke auch, einfach ins Tun zu kommen. Also ich merke das auch selber, dieses ständig im Kopf sein hält mich total davon ab, ins Tun zu kommen. Ne, ich bleibe schön, wenn ich so viel nachdenke, das kann ich ja dann auch schön für mich rechtfertigen. Ich habe ja viel darüber nachgedacht, aber umgesetzt habe ich dann wenig. Also, dass man wenig ins Handeln dann auch kommt.
Ja, das kenne ich von mir selber auch sehr gut. Also in den Zeiten, in denen ich total in meiner Balance bin, funktioniert das Bauchgefühl super gut. Und da komme ich in richtig krasse Umsetzungsschübe, würde ich schon fast sagen. Wohingegen ich in Zeiten, in denen irgendwie viel Trubel und Co. ist, ich viel im Kopf bin, ist genauso, wie du es beschreibst, da passiert halt nichts. Ich habe es 300 Mal durchdacht und ich weiß eigentlich ganz genau, was ich machen muss, aber es passiert einfach nichts. So, wenn man sich dann dazu zwingt oder wenn ich mich dazu zwinge, dann irgendwas umzusetzen, tut sich nichts.
Ja. Es bleibt auch so viel auf der Strecke, habe ich das Gefühl. So Ideen, die man hat, und dann verpuffen die so. Und dann kommt mir ja trotzdem immer mal wieder zurück, es war doch eigentlich eine gute Idee, warum hast du es nicht gemacht? Und dann fängt es nochmal an und nochmal. Und tatsächlich dieses einfach tun, das, ich glaube ja auch ein Stück weit wieder das, was wir vorhin hatten, diese Angst vor Fehlern, wo wir wissen, ne, das, was du gesagt hast, ich lerne aus meinen Fehlern und trotzdem irgendwie, also ich denke jetzt gerade so, ist es die Angst, Fehler zu machen oder was hält uns eigentlich zurück? Einfach zu machen. Was glaubst du?
Was hält uns davon ab, einfach zu machen? Ich glaube, an manchen Stellen auch die Angst vor dem Erfolg und damit einhergehend die Angst, irgendwie eine neue Entscheidung treffen zu müssen für sich selbst, für das, was dann danach kommt, für dieses Ungewisse, irgendwie dann wieder Entscheidungen treffen zu müssen. Das ist, glaube ich, der große Knackpunkt an vielen Stellen.
Und mir kommt gerade noch so der Gedanke auch, was könnten die anderen denken?
Definitiv.
Also es gibt ja auch viele, die uns sagen, na, wie haben wir was zu machen? Was ist der richtige Weg? Wenn du das so und so machst, dann, was du vorhin gesagt hast, dann machst du auf gar keinen Fall einen Umweg. Und das, finde ich, ist furchtbar ablenkend, wenn mir ständig irgendjemand sagen will, wie das funktioniert.
Ja, definitiv. Weil auch wieder die Angst ist, nicht angepasst genug zu sein, um diese, um in diese Rollen der Gesellschaft zu passen, die einfach nun mal da sind.
Ja. Welche Rolle hast du in der Gesellschaft, die dir gut tut? Und eine, wo du sagst, ah, die versuche ich irgendwie schon noch so ein bisschen loszuwerden.
Mir fällt es fast leichter zu sagen, welche ich loslassen möchte. Ja. Das ist die Rolle der Angestellten, die sich so einfügt in ein großes, ganzes System, die da ein bisschen ein Stück weit manchmal Fleißbienchen ist, die Umsätze macht, die so ein bisschen obrigkeitshörig ist. Nicht nur ein bisschen, sondern...
Das ist die du loswerden möchtest?
Ja, das ist definitiv die ich loswerden möchte.
Ja.
Weil ich merke, dass ich in dem Konstrukt halt auch nicht in meinem eigenen Flow arbeiten kann.
Ich finde aber, würde ich ganz kurz einhaken, ich finde aber auch, das ist ja die typische Rolle, die wir ja von klein auf an antrainiert bekommen. Also das ist ja nun nicht, wo man jetzt sagt, ja, die habe ich mir jetzt selber irgendwie angeeignet und jetzt mal gucken, wie ich die wieder loswerde, sondern das haben wir über einen sehr, sehr langen Zeitraum haben wir das ja antrainiert bekommen.
Ja, das ist definitiv, ja. Das ist eine, die möchte ich auf jeden Fall loswerden.
Ja.
Ich glaube, die ich in der Gesellschaft, ich würde nicht sagen, dass ich sie schon vollends inne habe, aber die ich immer weiter einnehmen möchte,
ja,
ist die von der Leaderin, die vorangeht, die neue Wege geht, die ihre eigenen Entscheidungen trifft, unabhängig von dem, was die Außenwelt sagt.
Ja. Ja.
Nee, und damit halt auch gleichzeitig Vorbild für viele andere ist und so ein bisschen den Trampelpfad schon mal vorformt, sag ich mal.
Was glaubst du, braucht es noch, um diese Angestelltenrolle loszuwerden?
Ganz ehrlich, ein weißes Blatt Papier mit den Worten Kündigung meines Arbeitsplatzes.
Ja. Ja.
Und auch ein Stück weit für mich die Sicherheit, dass die Selbstständigkeit vollends funktioniert. Und dann noch so ein bisschen Proof of Concept.
Wann gibt es für dich die Sicherheit oder woran merkst du, dass es die Sicherheit deiner Selbstständigkeit gibt?
Wenn die finanzielle Seite tatsächlich abgedeckt ist.
Ja.
Dass ich sicher sein kann, dass die Selbstständigkeit, sagen wir so, zumindest das Minimum meiner Ausgaben deckt. Dass insbesondere Miete, Lebenshaltungskosten und sowas abgedeckt sind.
Ja. Was glaubst du, wann wird der Zeitpunkt sein, wo du dieses weiße Blatt Papier mit dem Wort Kündigung abgeben wirst?
Ich würde sagen, so das nächste Jahr.
Was denkst du, wann das sein wird? Früher, Sommer, Herbst, Winter? Wie ist so dein Gefühl gerade?
Der Bauch sagt irgendwie Sommer. Keine Ahnung.
Sommer. Im Sommer gibst du dieses schöne weiße Blatt Papier ab. Welches Gefühl stellt sich jetzt schon bei dir ein, wenn du daran denkst?
Eine Leichtigkeit.
Ja.
Das Gefühl von Frieden, Freiheit.
Ja.
Unabhängigkeit. Ja.
Was hast du in den vergangenen 12 Monaten gelernt oder über dich erfahren, was dir bei deinen nächsten Schritten besonders hilfreich sein wird?
Tatsächlich der Punkt, meinem Bauch zu vertrauen, viel mehr als meinem Kopf. Und da auch auf die erste kleine, leise Stimme zu hören, um Entscheidungen zu treffen. Dann auch der Punkt, auf meine eigene Balance zu achten. Wirklich das zu tun, was mir gut tut. Und wenn das heißt, dass ich gewisse Dinge absage, obwohl ich sie mal zugesagt habe oder ähnliches, dann mache ich das, weil ich weiß, ich kann damit einen besseren Job machen, besser auch meinem Gegenüber treten, sag ich mal, in einer besseren Energie einfach sein und dadurch auch mehr abliefern. Das hört sich immer so nach Leistungsgesellschaft an, aber ein Stück weit geht's ja am Schluss immer Ergebnis. Und ich weiß einfach, da kann ich ein viel besseres Ergebnis leisten, wenn ich weiß, ich achte sehr auf meine Balance. Aber das sind so die Hauptpunkte, glaube ich.
Ja, dann würde ich jetzt mal zu der Frage kommen, die mein Gast zuvor gestellt hat. Mein Gast zuvor möchte von dir gerne wissen, wie geht es dir und wie geht es dir wirklich?
Mir geht es gerade gut. Richtig gut.
Woran merkst du das?
Ja, weil ich einfach die ganze Zeit am Strahlen bin und für mich selber spüre, dass es einfach echt ist. Also ja. So wie schon seit längerem einfach nicht mal.
Ah, schön. Dann bist du jetzt an der Reihe, dir eine Frage für meinen nächsten Gast zu überlegen.
Womit würde er oder sie gerne den Lebensabend verbringen?
Darauf bin ich gespannt. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage, die gleichzeitig die erste war. Wer bist du?
Ja, ich bin Julia, die ihr Leben genießt, die ihr Leben in die Hand nimmt, die immer mit einem Strahlen durchs Leben geht und sicher sehr freut auf alle Entscheidungen, die sie bald treffen darf.